Alles das, was in den letzten 10, 15 Jahren erreicht wurde, wurde nicht erreicht, weil wir besser geworden sind, weil wir digitaler oder automatisierter geworden sind, sondern weil die Immobilienwerte irgendwie von alleine aufgrund der starken Nachfrage international, national gestiegen sind. Das heißt, man hat das Thema Bewirtschaftung natürlich im Auge gehabt, aber letztlich leider viel zu zweitrangig. Ich finde, das ist eigentlich die größte Errungenschaft in den letzten 3 Jahren, dass die Immobilienwirtschaft eben nicht nur ein reiner Kapitalmarkt ist, sondern dass sie auch eine Bedeutung hat für die Umwelt, für die Gesellschaft.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Es fehlte in den letzten Jahren die Kontinuität, die der Immobilienmarkt eigentlich braucht. Susanne Tattersall ist eine Property Managerin mit Herzblut. Mit Tattersall und Lorenz ist sie eine der bestimmten Player im deutschen Markt, mit Taglio, ihrem, wie sie es nennt, Startup, auch im Wohnbereich unterwegs. Die Bandbreite dieses Podcasts ist riesig. Ich spreche mit Susanne über die neue Bedeutung des Property Managements nach der Zeit, in der es eigentlich immer nur um Transaktionen und die Pflege neuer Datenräume ging. Über Nachhaltigkeit, die eben nicht mehr nur im Fassadebemalen für einen Vervielfältiger besteht. Es geht um neue Anforderungen an Honorare, Reportings, die Herausforderungen, die damit in ihrem Team aufkommen. Wirklich mit Not umzugehen sei etwas ganz anderes, das müsse auch thematisiert werden. Meint, konjunkturelle Entwicklung zu thematisieren sei wichtig. Susanne erklärt außerdem, was es mit dem Pre-Property-Management beispielsweise im Panda in München auf sich hat, wie das neue Berufsbild eines Communication-Managers aussieht und warum der Beruf des Property-Managers geschützt werden muss. Es geht um Office-Mieten und die Erwartung der stetigen Steigerung, über die Weisheit auf Löffeln und warum Susanne keine Quotenfrau ist. Was das alles mit Bier und Pferden zu tun hat? Wie immer ist der Immobilieros-Podcast auch eine kleine Wundertüte. Also viel Spaß mit Susanne Tattersall. Bevor ich meinen Gast vorstelle, ich glaube, es erkennen Sie alle an der Stimme, aber das werden wir dann gleich sehen, würde ich erstmal 2 provokante Fragen stellen. Mal gucken. Also, meine Meinung, die Zusammenarbeit vom Property Facility Management in Deutschland ist noch nicht dort, wo sie eigentlich sein müsste. Was sagst du?
Provokante Fragen liebe ich. Habe ich das mal gesagt? Aber nein, ist sie noch nicht. Und ich würde es tatsächlich ausweiten. Die Zusammenarbeit in der Immobilienwirtschaft aller Stakeholder ist noch nicht da, wo sie sein sollte, um ein kundenfreundliches, nutzerfreundliches und effizientes Immobilienmanagement aufzustellen.
Gut, es wird gemonitort, Sensoren überall, was das Zeug hält, Millionen von Daten gibt es, meine Meinung. Das kann man alles machen, ist auch alles schön. Das Problem ist nur, ich glaube, dass ganz oft die Zahlen nur da sind, aber nicht richtig gelesen und interpretiert werden. Habe ich recht oder nicht?
Auweia, starke These und tatsächlich fällt mir sofort dazu ein, glaube nur deine eigene Statistik. Das ist natürlich jetzt böse, weil am Ende leben wir ja alle davon, dass die Welt digitaler und automatisierter wird. Und ich glaube auch daran, dass es für die Immobilienwirtschaft schon auch ein Gamechanger ist, was wir gerade erleben. Vermutlich durch Corona, sage ich mal, in den Katalysator geschoben und schneller gegangen. Die Menschen müssen hinterherkommen. Die Zusammenarbeit muss hinterherkommen hinter diesen ganzen Möglichkeiten. Und da wird, glaube ich, mehr versprochen als geht. Und es geht darum, dass wir in den Immobilien sozusagen Menschen haben, die da leben, arbeiten, nutzen. Und das Ganze kostet auch noch Geld. Das heißt, das muss man irgendwie zusammenbringen. Und schauen wir mal, wo es weitergeht.
So, und damit sage ich jetzt herzlich willkommen, liebe Susanne Tattersall im Immobilieros-Podcast. Also ich glaube, es haben dich alle an der Stimme erkannt. Du bist eine der Vertreterinnen in der Immobilienbranche. Wenn man dich trifft, da geht immer die Sonne auf. Du hast eigentlich immer gute Laune. Du bist immer ganz schön schnell unterwegs. Also meistens sieht man dich nur so mal kurz im Vorbeirauschen und du winkst. Und dann hat man so kurz Zeit für 2 Minuten. Deshalb freue ich mich ganz besonders mit, glaube ich, 2 oder 3 Anläufen, dass wir jetzt mal ausführlich sprechen können. So, ich habe auf deiner Homepage gelesen oder auf der Homepage deines Unternehmens, so ist besser, seit deinem Eintritt 88 hat sich vieles verändert und wenig zugleich. Erklär mal diese These.
Oh, sehr schöne These. 1988 bin ich als Quereinsteigerin in die Immobilienwirtschaft gekommen.
Hast du gemacht?
Ich habe gelernt, Fremdsprachensekretärin. Und war dann auch unterwegs in der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei und habe wissenschaftlich.
Brauerei,
genau, obwohl ich gar kein Bier trinke, aber ich habe angefangen mein Berufsleben im 19. Lebensjahr in der der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei und habe dort wissenschaftliche Texte von Deutsch nach Englisch und Französisch und umgekehrt übersetzt. Dann sprach mich eine Freundin, Kollegin an, sagte: Die Immobilienwirtschaft, die braucht jetzt unbedingt fremdsprachliche Kenntnisse. Und hier in Berlin gibt's sozusagen ein tolles Unternehmen. Die suchen gerade jemanden, möchtest du nicht wechseln? Und das war mein Einstieg in die Immobilienwirtschaft. 1988, die Osram-Höfe in Berlin. Die Mauer stand noch in Berlin. Die Osram-Höfe waren eine Produktionsstätte der Firma Osram. Noch voll richtig im Saft. Ich habe noch gesehen, wie die Neonlampen dort produziert worden sind. 60.000 Quadratmeter standen aber vor dem Aus, weil Osram die Produktion hier in Berlin stilllegen wollte. Und das Unternehmen, für das ich angefangen habe und die auch sozusagen eigentlich mal ganz früher Mutter dieser Gesellschaft sind, die ich jetzt heute mein eigen nennen darf, hat eben still und leise Industrieimmobilien umgewandelt. Das heißt, sozusagen so ein bisschen unterm Radar, das war damals noch leichter als heute, glaube ich, haben sie diese 60.000 Quadratmeter genommen und Stück für Stück eben in eine Gewerbemobilie gemischter Nutzung gemacht. Genau. Und dort war ich für die Vermietung und die Konzeption zuständig.
Gut, also das kommt ja jetzt noch dazu, du bist Quereinsteigerin. Vieles hat sich verändert und wenig zugleich. Also.
So ist es. Wenn ich das von 1988 bis heute verfolge und sagen wir mal, wir fangen mal 1997 an, da ist die Gesellschaft, die ich jetzt ja auch mein eigen nenne, gegründet worden als Immobilienverwaltung. Ich nenne es jetzt mal absichtlich so. Dann hat sich was verändert. 1997 gab es halt Eigentümer der Immobilie und den Verwalter. Und der Verwalter war rechte und linke Hand und hat also sozusagen nicht nur die Konten inne gehabt und den Zahlungsverkehr eigenständig gemacht, sondern hat eben auch noch kein Facility Manager, kein Portfolio Manager, Fonds Manager, Asset Manager gehabt, sondern es gab halt den Eigentümer. Das waren komplett andere Strukturen und wir sind ja eingestiegen mit dem Thema, es wird gemonitort, was das Zeug hält und es wird reported, was das Zeug hält. Damals, ich sage jetzt mal damals, obwohl ich ja mich noch nicht so alt fühle, gab es halt die Immobilie und die Mieter und um die hat man sich gekümmert. Die Zahlen und das Reporting war damals einfach noch zweitrangig.
Krass, ja. Und jetzt ist es ja schon was oft vielleicht auch ein bisschen überbewertet wird, weil es wird ja sehr, sehr, sehr viel darüber geredet, Startups schossen wie Pilze aus dem Boden. Jetzt haben wir ja so einen Punkt erreicht, der Immobilienwirtschaft geht es aus den uns allen bekannten Gründen nicht besonders gut. Und plötzlich bekommen Property Management, Facility Management bekommen eine unfassbare Bedeutung, weil mit denen kann man noch Geld verdienen.
Ach ja? Gut, also das lassen wir jetzt mal an der Seite. Sagen wir mal so, Property Management hatte schon immer eine maßgebliche Bedeutung, aus meiner Sicht, muss ich auch sagen, für die Wertentwicklung einer Immobilie. Denn worum kümmert sich eine Immobilienverwaltung, ein Property Manager? Darum, dass es den Mietern in dem Haus, in den Häusern gut geht. Darum, dass er die Miete zahlt. Und darum, dass die Bewirtschaftungskosten im Rahmen sind.
Also aber das war doch alles schön so mit den Immobilien. Man verdiente trotzdem Geld und hat man auf die Bewirtschaftungskosten zum Beispiel vor 6 Jahren Hochphase der Immobilienwirtschaft genauso kritisch geguckt, wie man da heute drauf guckt? Also kritisch jetzt nicht positiv oder negativ gewertet?
Also die Antwort liegt schon fast in deiner Frage. Nein. Warum nicht? Vor 6 Jahren nein. Vor 16 Jahren ja. Vor 6 Jahren war die ganze Immobilienwirtschaft von Transaktionen geprägt. Und alles das, was in den letzten 10, 15 Jahren erreicht wurde, wurde nicht erreicht, weil wir besser geworden sind, weil wir digitaler oder automatisierter geworden sind, sondern weil die Immobilienwerte irgendwie von alleine aufgrund der starken Nachfrage international, national gestiegen sind. Das heißt, man hat das Thema Bewirtschaftung natürlich im Auge gehabt, aber letztlich leider viel zu zweitrangig. Also und deswegen ist der Property und der Facility Manager natürlich schon immer viel wert gewesen. Aber in der Wertschätzung als solches stand der leider hinter diesem großen Fokus Transaktion. Denn Transaktion bedeutet ja auch, dass Immobilien relativ schnell den Besitzer wechselten über die letzten Jahre. Was macht das mit dem Property Manager? Der muss sich andauernd ja auf neue Besitzverhältnisse, Vermögensverhältnisse einstellen. Der ist immer wieder neu gefragt. Manchmal werden sie auch ausgewechselt. Insofern fehlte diese Kontinuität, die eigentlich der Immobilienmarkt braucht, um auch wirklich nachhaltige Bewirtschaftung zu ermöglichen, die fehlte komplett in den letzten 15 Jahren.
Also bist du jetzt froh, dass der Höhenflug beendet wurde?
Absolut, ja. Nicht nur, weil wir wieder eine Konzentration auf die maßgeblichen Stakeholder haben, erstens, sondern weil es den Property Manager, dem Facility Manager, aber sicher auch dem Asset- und Portfolio Manager Ruhe gibt, in die Tiefe der Immobilien einzutauchen. Nicht sozusagen einen Verkaufsdatenraum nach dem nächsten zu pflegen, die Immobilien ein bisschen anzustreichen, damit sie auch nochmal einen Vervielfältiger mehr erreichen, sondern wirklich in den Grundlagen zu gucken. Und wenn wir ehrlich miteinander sind, dann werden wir auch das Thema Klimaziele und Nachhaltigkeit von Immobilien nur erreichen, wenn wir eine gewisse Kontinuität schaffen.
Glaubst du denn, dann stelle ich gleich mal die Frage, ich frage das jeden, mit dem ich jetzt einen Podcast mache, glaubst du denn, dass der Bestand die Klimaziele schafft? Jetzt mal so ganz global gesprochen.
Große Frage, du bekommst wahrscheinlich auch immer die gleiche Antwort, das kommt drauf an, oder? Ja, wir werden sehen. Also wir können es schaffen und was ich besonders beeindruckend finde, ist, dass es mehr und mehr ankommt, welchen großen Impact die Immobilienwirtschaft hat. Ich finde, das ist eigentlich die größte Errungenschaft in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, 3 Jahren, dass die Immobilienwirtschaft eben nicht nur ein reiner Kapitalmarkt ist, sondern dass sie auch eine Bedeutung hat für die Umwelt, für die Gesellschaft. Und das ist eben das Thema CO2 und Nachhaltigkeit. Und sagen wir mal so, die Gesetzgebung ist nötig, sie darf aber auch nicht sozusagen geißeln. Aber die Sensibilität ist da, die einfach auch aufgrund der Nutzer entsteht. Denn die Immobilien müssen ja vermietet, genutzt werden, verkauft werden. Und schon an dieser Stelle beginnt sozusagen diese Sensibilität der Frage, darf ich diese Immobilie überhaupt anmieten, kaufen? Entspricht sie meinen Nachhaltigkeitszielen? Ganz unabhängig mal von den Gesetzen, die wir sowieso jetzt auf den Weg gebracht haben.
Jetzt hast du gerade gesagt, die Bedeutung war jetzt nicht so klar. Aber eigentlich, also jeder von uns hat ja ein Dach über dem Kopf. Jeder, der arbeitet, ich klammer jetzt mal Homeoffice aus, geht in ein, also die meisten zumindest, in ein Büro, in ein Krankenhaus, in eine Fabrik. Also die wenigsten arbeiten jetzt nur in der freien Natur. Eigentlich ist doch die Bedeutung, liegt doch auf der Hand. Aber es war dann doch irgendwie, haben wir so in so einer Blase gelebt, die Branche? Haben wir da nur so ein bisschen für uns gelebt?
Also ich sag mal, dass man ein Dach über dem Kopf hat, ob zum Arbeiten, Wohnen, was auch immer, diese Bedeutung, die ist ja sowieso also täglich da. Dass dieses Produkt aber auch rein betriebswirtschaftlich eine riesen Bedeutung hat und wir, also ja, man macht ja in Deutschland, hat die Automobilindustrie, hat eine riesen Lobby. Wo ist denn die Lobby für die Immobilienwirtschaft? Wir sind aber 20% des Bruttosozialproduktes. Und ich glaube, gerade diese Kennziffern, die sind wichtig, um die Immobilienwirtschaft als solche die Bedeutung zu geben, um auch daran zu glauben, dass wir A, in der Verpflichtung stehen, Themen zu ernst zu nehmen, wie Klimaziele. Es ist aber auch wichtig, um die Lobby zu erreichen, zu sagen, die Immobilienwirtschaft ist nicht nur Kapitalismus und eigentlich sind es alle irgendwie reiche Schnösel, die Immobilien haben. Nee, das sind wirklich, ist ein maßgeblicher Wirtschaftsfaktor unseres Landes. Und deswegen gehört es auch dazu, dass wir ganz offen das Thema Immobilienwirtschaft und Stakeholder besprechen, wer an welcher Stelle welche Verpflichtung hat, aber auch letztlich natürlich welchen Impact er daraus entnehmen kann.
Da hast du jetzt eines meiner Lieblingsthemen angerissen. Wir haben ja ganz, ganz viele Verbände und Institutionen und jeder spricht da so ein bisschen vor sich hin. Du hast es gerade schon gesagt, die Autoindustrie, die hüstelt einmal und schon sitzt sie beim Kanzler auf dem Schoß. Was ist denn so schwierig daran? Warum tut sich denn die Immobilienbranche aus deiner Sicht, das ist ja immer sehr subjektiv, so schwer damit?
Ich glaube, gerade aus dem, was ich vorab erwähnt habe, dass eben diese Bedeutung der Immobilienwirtschaft von außen nicht so anerkannt war. Und es ist ja so, wie im Privaten, ne? Wenn man so von außen nicht dieses Selbstwertgefühl vermittelt bekommt, dann ist man vielleicht auch selber so ein bisschen im Klein-Klein unterwegs. Und du siehst es ja auch zum Beispiel in meiner Branche Immobilienverwalter, Property Manager. Das ist ja so kleinteilig zum Teil. Da gibt's immer noch unendlich viele Firmen, die sind so 1 bis 5 Köpfe groß und verwalten Millionen, Milliardenwerte. Das würde in anderen Branchen, glaube ich, so nicht stattfinden. Aber ich muss dich korrigieren. Ich finde, dass wir da aufgeholt haben. Also ich selber bin ja im Regionalvorstand Ost des ZIA aktiv und finde, dass der ZIA da maßgebliche Erfolge erzielt hat in den letzten Jahren und eine große Stimme für die Immobilienwirtschaft ist. Und mittlerweile ja auch die Verbände untereinander gut zusammenarbeiten. Da würde es ist sicherlich noch wünschenswert, dass sich vielleicht der eine oder andere auch zusammentut. Ja, es muss ja nicht so diversifiziert sein. Aber da sind wir auf einem guten Weg, um der Immobilienwirtschaft eine ernsthafte und ernstzunehmende Stimme zu geben.
Mhm. Du hast jetzt ein Thema gerade angesprochen. Es gibt da so kleine Unternehmen mit 1 bis 5 Personen, die Millionen verwalten. Glaubst du denn, Transparenz würde uns helfen? Weil die Immobilienbranche ist ja tatsächlich, Intransparenz kann man schon als eines der Merkmale hinzufügen.
Ja, Herzensthema von mir, das Thema Ausbildung und auch durchaus Zertifikate. Transparenz hilft immer. Das hat zwei Seiten. Das ist einmal das Thema, wir brauchen wirklich ernstzunehmende Berufsbilder. Es gibt den Immobilienkaufmann, gibt natürlich diverse akademische Berufsgrade. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Immobilien verwalten und zu vermieten, ohne jetzt eine besondere Ausbildung zu haben. Also das ist ja jetzt nicht immer nur der zwingende Grund sozusagen.
Es ist kein geschützter Beruf
sozusagen. Genau, es ist kein geschützter Beruf in dem Sinne. Und insofern Transparenz hilft da. Und Transparenz hilft auch in den Vergaben von Aufträgen, zum Beispiel Leistungsverzeichnis. Wir hatten ja schon über das Thema Bambi Leistungsverzeichnis und die Bemühungen, sozusagen aus den Facharbeitskreisen gesprochen. Das sind alles Mittel, Werkzeuge, um dem Markt die Möglichkeit zu geben, sich einen Überblick zu verschaffen. Und über diesen Weg werden auch über die Zeit eher so Kleinstunternehmen verschwinden. Bin ich hundertprozentig von überzeugt, weil die Komplexität der Immobilienwirtschaft auch einfach Werkzeuge erfordert, die man sicherlich nicht als Einzelunternehmer halten könnte.
Wie hat sich denn das Berufsbild geändert? Also was muss ich denn heute anderes besser können? Also man hat ja den Eindruck, die Facette, also die Bandbreite der Aufgaben ist ja riesig.
Ja.
Was sind so für dich die größten Veränderungen? Was glaubst du, muss man noch viel mehr beachten, was jetzt noch nicht so Beachtung findet?
Also der Beruf des Immobilienverwalters hat sich massiv gewandelt im Sinne von, aus meiner Sicht, zwei Themen. Einmal natürlich das Thema Werkzeuge. Die Vielfalt der Werkzeuge und die Vielfalt der, wir hatten es eingangs besprochen, der Reportings oder Daten, die gesammelt werden, erfordert eine hohe IT-Affinität, eine sehr hohe IT-Affinität und erfordert eben auch bei dem Property Manager, der üblicherweise ja viel lieber draußen am Objekt ist, in seiner Immobilie, erfordert sie aber sozusagen eine analytische Fähigkeit, diese gesamten Immobiliendaten zueinander zu fügen und sinnvoll für seinen Arbeitsalltag zu nutzen. Und die zweite große Eigenschaft ist das Thema Communication Manager aus meiner Sicht. Dadurch, dass es so viele verschiedene Stakeholder gibt, ja, angefangen vom Facility Manager, Property Manager sind wir, dann gibt es eben den Asset Manager, den Portfolio Manager, den Fonds Manager, dann gibt es den Mieter, ja, der wichtigste eigentlich, und die sozusagen, dann gibt es darüber noch ESG und 1000 Berater, Energie etc. Diese ganzen Themen zusammenzuhalten, das ist unsere Aufgabe als Property Manager. Und eigentlich brauche ich dann Projektmanager. Kein Property Manager, sondern ich brauche praktisch einen Projektmanager, der in der Lage ist, viele verschiedene Zügel in der Hand zu halten, die Leute zu dirigieren, sich selber auch in den Hintergrund zu setzen, die anderen sozusagen mit ihren Aufgaben auch entsprechend wirksam werden zu lassen.
Ist das ein neues Berufsbild aus deiner Sicht? Also das wird kommen?
Oder? Ja, das wird kommen. Das Thema Communication Manager wird kommen oder ist schon da. Und ich diskutiere ja auch durchaus schon in verschiedenen Kreisen über das Thema, wird es den Property Manager langfristig geben oder ist es der Real Estate Manager? Welche Schnittstellen wird es denn in Zukunft noch geben und welche können auch bezahlt werden? Auch das ist ja ein Thema, was sich stark verändert hat seit meinem Eintritt in die Immobilienbranche. Also hat sich ja sozusagen, der Kuchen ist nicht größer geworden, der Möglichkeiten an Honoraren. Aber die Beteiligten sind mehr geworden. Das heißt, von einem Kuchen essen jetzt eben nicht nur 3 oder 2, sondern 4 oder 5. Und das aufzuteilen, das wird die Kunst sein. Und auch das ist natürlich erst entstanden, nachdem das Thema Transaktionen mal ein bisschen sich beruhigt hat, ist natürlich auch die Frage, wovon leben wir alle?
Wovon leben wir alle? Das ist eine gute Frage, weil da leiten wir jetzt gleich mal über zu deinem Unternehmen. Also Experte für Gewerbeimmobilien. Ihr habt irgendwie knapp 500 betreute Objekte, über 5 Millionen Quadratmeter habe ich gelesen. Was müssen wir denn noch über das Unternehmen wissen?
Das waren schon mal gute Eckdaten, aber viel wichtiger ist noch, dass diese 500 Immobilien rund von 200 Mitarbeitenden in 8 Niederlassungen betreut werden. Was mir total am Herzen liegt, ist, dass von 8 Niederlassungen 7 von Frauen geführt werden. Klar, ich selber bin sozusagen als Inhaberin sicherlich da einen Role Model, habe 88 eben in der Immobilienbranche angefangen, da gab's die Diskussion noch nicht, ja, Frauen sozusagen auf dem Vormarsch. Ich habe das immer ganz natürlich forciert, also ohne...
Es gibt keine Quote bei dir?
Nein, ich bin auch keine Quotenfrau. Ich habe mich lange gegen auch Akquisitionen von irgendwelchen Frauenverbänden gewehrt, weil eigentlich möchte ich das nicht, dieses Thema Frau-Mann. Ja, am Ende kommt es darauf an, welche Person ist am geeignetsten den Job, den ich da gerade auszufüllen habe, auszufüllen. Ja, und ich finde, wir sollten nicht gucken, ist es jetzt Frau oder Mann oder ja, jung, alt, was auch immer. Insofern hat sich das ganz natürlich ergeben, aber es ist ein sehr angenehmes Arbeiten und es führt natürlich dazu, dass wir auch bei der Rekrutierung durchaus als sehr fortschrittlich auch bei dem Nachwuchs angesehen werden, dass wir einfach auch Frauen und vor allen Dingen Frauen in Führungspositionen fördern. Genau. Ja, wir haben 200 Mitarbeitende, 8 Niederlassungen und wir haben die Taglio noch als Tochtergesellschaft vor 4 Jahren gegründet. Das heißt, wir sind nicht nur Experte für Gewerbeimmobilien deutschlandweit, sondern eben jetzt mittlerweile auch seit 4 Jahren für Wohnimmobilien. Mein kleines Start-up. Genau, wir haben in der Taglio aktuell etwa 15.000 Wohneinheiten deutschlandweit, auch von den 8 Standorten. Das ist natürlich ein wahnsinnig kleinteiliges Geschäft. Was muss man über die Tattersall noch wissen? Das wäre vielleicht noch ganz interessant. Wir arbeiten etwa 80% im institutionellen Bereich und 20% im Family Office Bereich.
Mhm. Ja. Und ist denn die Akquise für Projekte jetzt viel schwerer geworden oder ist es einfacher geworden? Oder wollen denn die institutionellen Investoren, stellen die andere Ansprüche? Gucken die genauer hin?
Oh ja, absolut. Also das fängt damit an, dass für institutionelle Investoren bestimmte Zertifizierungen Pflicht sind. Wir sind in 3 Normen zertifiziert, 9001, also Büroorganisation, Ablauforganisation, 27001 Informationssicherheit und 14001 Umwelt. Mit dem Thema ESG. Das machen wir seit 2019. 3 Normen zertifizieren heißt interne Audits, externe Audits jedes Jahr. Ist natürlich durchaus ein personeller, aber auch ein wirtschaftlicher Aufwand. 2019, glaube ich, war ich etwa so 80, 70 Mann stark. Da habe ich natürlich gedacht, oh Gott, machen wir mal so einfach nebenbei. War jetzt schon eine Herausforderung, ist es auch jedes Jahr. Und ich sage trotzdem, es ist Fluch und Segen, vor allen Dingen zugleich. Denn Wachstum in den Größenordnungen, wir sind die letzten 10 Jahre so jedes Jahr so etwa um 20% Umsatz gewachsen. Das würde man auch ohne eine ordentliche Prozesslandschaft nicht schaffen. Und dafür helfen natürlich durchaus diese Zertifizierungen. Dann haben wir vorhin schon das Thema Reporting und Schnittstellen gehabt. Klar, institutionelle Auftraggeber sind angewiesen darauf, jeden Tag absolute Transparenz über ihre Kapitalanlagen zu haben. Und da heißt es eben, ein funktionierendes Accounting und Reporting im Haus zu haben. Das sind also Mietenbuchhalter, aber es sind eben vor allen Dingen auch Bilanzbuchhalter, Steuerfachangestellte, die wir in dem Bereich haben. Und das ist, hat eben den Beruf auch nochmal eklatant verändert, ja, von 88 oder Mitte der 90er Jahre, wo ich einen Immobilieneigentümer habe, der jeden Monat seine Mieterliste bekommt und eine Einnahmen-Ausgaben-Abrechnung bekommt, hin zu einem Reporting über eine SAP-Schnittstelle, die sozusagen jeden Tag den Anteilswert berechnen lassen muss. Mhm. Das ist schon sehr viel ausführlicher.
Mhm. Und jetzt im Gewerbebereich, wir haben jetzt Asset-Klasse Office, schwächelt massiv. Wie nimmst du das wahr? Also weil da laufen wir ja in die Gefahr rein, dass nicht mehr ganz so schöne grüne Immobilien, die jetzt auch in einer nicht so schönen Lage sind, zum Nichts werden. Die können sich ja aber auch nicht in Luft auflösen, also die stehen da halt.
Ja, große Herausforderung für die Immobilienwirtschaft. Aber auch eine große Chance, weil wir haben ja durchaus auch Bedarf an Nutzungen von Immobilien. Da muss man halt kreativ werden und natürlich aber auch Geld mitbringen. Aber erstmal zu der Frage, ist die Assetklasse Büro tot? Hört man ja oft, ne? Das glaube ich nicht. Also wenn ich das aus unserem Portfolio sehe, dann sind die Büroimmobilien, die wir in den verschiedenen Städten verwalten, immer noch gut genutzt und vor allen Dingen gut nachgefragt. Ja, wir hatten halt einen riesigen Hype. Ich meine, wenn ich das für Berlin, wir sitzen ja hier gerade in unserem Headquarter in Berlin, sehe, ich bin jetzt hier vor 2 Jahren umgezogen in der Fläche. Wir haben die Fläche Gott sei Dank angemietet und konnten sie auch selbst umbauen. Da habe ich mich auf dem Markt umgeguckt und habe gedacht, boah, ey, diese Mietpreise sind ja der Wahnsinn. Ich sitze jetzt hier am Lützowplatz schon eben ganz lange und habe mich natürlich massiv gesteigert in der Mietpreis. Diese Erwartungshaltung hatten wir halt auch für die nächsten 10 Jahre. Da ist was dazwischen gekommen. Da ist erstens Corona gekommen, zweitens Homeoffice, dann ist der Krieg dazwischen gekommen, Energiekrise etc. etc. Das wird sich auch wieder verändern. Also ja, die Leute müssen schon auch Anreize haben, ins Büro zu kommen. Das mussten sie aber ehrlich gesagt auch schon immer haben. Ja, man musste schon immer mit der Zeit gehen, ein vernünftiges Büro anbieten, auch die vernünftigen Umgebungs-, also infrastrukturellen Themen anbieten. Heute haben wir halt die Herausforderung, dass wir als Arbeitgeber und als Unternehmer da noch kreativer sein müssen. Und es gibt halt Immobilien, Bestandsimmobilien, die sind überaltert. Die werden den Ansprüchen der heutigen Arbeitswelt, aber vor allen Dingen auch der heutigen Energieanforderungen etc. nicht mehr gerecht werden. Gott, das gab es schon immer. Osramhöfe habe ich vorhin erzählt, ne? 88 mein Start, da stand so eine Industrieimmobilie, 60.000 Quadratmeter, die wurde halt nicht mehr als Industrieimmobilie genutzt. Da muss man halt eine neue Nutzung finden. Ich glaube, wenn wir über den Tellerrand rüber gucken und mal international schauen, was in Dänemark, in Schweden, in Norwegen passiert mit Immobilien, dann können wir da ganz viel draus machen. Frankreich, also man muss halt nur kreativ sein und nicht an den alten Zöpfen festhalten.
Aber warum halten wir denn in Deutschland immer so lange an den alten Zöpfen fest?
Ja, so ein bisschen ist es wahrscheinlich deutsche Mentalität, aber es ist letztlich auch ein Auswuchs dessen, dass es uns in den letzten 15 Jahren einfach sensationell gut ging und keine Kreativität im Sinne von, wir haben jetzt wirklich Sorgen, erforderlich war. Natürlich war die Immobilienbranche, also wäre jetzt falsch, wenn ich sagen würde, da war keine Kreativität oder kein Know-how. Das ist ja super, was bei uns in den letzten 15 Jahren passiert ist, auch an Professionalisierung in der Immobilienwirtschaft. Aber wirklich mit Not umzugehen, ist nochmal was anderes. Ja, da eröffnen sich einfach nochmal andere Möglichkeiten, Chancen, andere Schubladen, glaube ich, im Gehirn. Das muss jetzt einfach wieder entzündet werden. Und man muss ja auch sagen, die Generation, also das ist ja mindestens eine, eigentlich 2 Generationen, die wirklich nur von Aufstrebenden höher, schneller weitergelebt hat. Das muss ja erstmal Klick machen im Gehirn, dass es auch anders funktioniert.
Mhm. Wie ist das so bei dir im Unternehmen? Da arbeiten ja sicherlich auch jüngere Leute. Ist das also thematisierst du das ganz bewusst? Also sprichst du da drüber und gibst da auch so ein bisschen eine Leitplanke sozusagen aus deinem Mindset heraus?
Mhm. Wir haben eine ordentliche Altersmischung. Das hilft dabei. Also unser Altersdurchschnitt ist so bei 36, 37. Ich finde, das ist sehr gesund, weil da habe ich tatsächlich Profile, die haben verschiedene Zeitpunkte erlebt, ne? Positiv, negativ, alles so. Wir sprechen darüber ganz aktiv, weil klar, wir als Property Manager merken ja durchaus gar nicht mal im Honorar, aber in der Auswirkung in der Immobilie und in der Drucksituation am schnellsten, wo was nicht stimmt, ne? Wir merken es, wachsen die Leerstände an? Ja, nein. Wie ist die Mietpreisentwicklung? Wie ist der Mieter sozusagen in seinem Widerspruchsverhalten oder in seinem Beschwerdeverhalten? Das sind ja immer auch Zeichen, Impulse, wenn was nicht so gerade läuft. Und wir merken es umgekehrt in der Ansprache vom Asset Management. Wächst der Druck? Wo ist die Konzentration? Also insofern wäre es falsch, wenn ich daraus auch intern ein Geheimnis machen würde, dass wir durchaus konjunkturelle Herausforderungen haben. Und die bewegen uns natürlich als Property Manager auch, indem wir einfach jeden Tag überlegen, wie können wir denn mit unserer Dienstleistung einen Mehrwert für die Immobilie, für den Nutzer und unseren Auftraggeber schaffen.
Ich las jetzt, dass ihr für das Optineo im Münchner Werksviertel. Also seid ihr verantwortlich, ihr seid aber genauso für das Sony Center, was ja jetzt dann glaube ich nicht mehr
Center.
Sony, nur noch Center heißt am Potsdamer Platz. Das ist ein bisschen komisch.
Ja.
Weil das, man sagt das einfach so, ne? Vor Frankfurt moderner Neubau. Also ihr bewegt euch ja sozusagen in der kompletten Range, die es so gibt. Also ich war jetzt erst vor 2 Wochen im Center. Das ist ja eigentlich nur eine große Baustelle. Ist ja ganz furchtbar gerade.
Nein, es ist super. Also nein, also ich finde, du hast da echt auch eine tolle Bandbreite gerade gesagt. Optineo Werksviertel in München, ein ganz aufstrebendes Quartier. Meine Niederlassungsleiterin in München hat sich fest vorgenommen, das gesamte Werksviertel irgendwann mal im Management zu haben, weil super. Auch das Panda ist ja ganz in der Nähe von der Universität.
Da reden wir gleich drüber,
genau.
Ja.
Wir haben das Center in Berlin als eine Restrukturierung, Neuentwicklung. Wir haben hier in Berlin auch in der Bundesallee die Berliner Volksbankzentrale im Management. Und alle diese Immobilien haben wir Gott sei Dank in einem sehr frühen Stadion mitbegleiten dürfen. Und insofern finde ich, genau an der Stelle muss der Property Manager mit rein. Nicht erst, wenn alles vermietet ist, alles schick und schön, weil am Ende sind die Lieder da gesungen. Der Property Manager mit seiner Kompetenz soll doch schon am Anfang möglichst seinen Rat geben, was in der Immobilie automatisiert werden kann, digitalisiert werden kann, was muss berücksichtigt werden, für welche Nutzungen, wie sind die Nutzer verhalten. Da ist doch der Property Manager wichtig und auch der Facility Manager im Übrigen. Und insofern ist das, finde ich, auch eine tolle Bewegung in der Immobilienbranche, dass die Stakeholder früher zusammenfinden. Übrigens auch, glaube ich, in anderen Branchen durchaus ein Auswuchs von irgendwelchen Krisensituationen. Ja, dass man eben nicht immer denkt, man kann irgendwie, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und kann alles alleine, sondern, Entschuldigung, die sozusagen den Begriff, sondern man braucht Partner und jede Sparte in der Immobilienwirtschaft hat einfach die Kompetenz, um da mitzuwirken. Und das alles zusammen wird unseren Immobilienmarkt und die Branche weiter revolutionieren.
So, da hast du jetzt selber die Überleitung gebaut. Panda ist in München ein Projekt. Da habt ihr ein Mandat für das Pre-Property-Management bekommen. Das habe ich jetzt, also Pre-Property-Management habe ich jetzt so das erste Mal gelesen. Ist das, also für mich ist das relativ neu. Ist das auch so ein bisschen neu und was bedeutet das?
Also ist Pre-Property Management haben wir geprägt als Begriff. Wenn dir es neu ist, sollte ich es vielleicht mal tatsächlich schützen lassen. Und es ist von uns ganz aktiv in die Akquisition gegeben worden, weil wir eben immer wieder gemerkt haben, wenn wir zu einem späteren Zeitpunkt, sprich Neubau ist fertig, ist übergeben, als Property Manager eingesetzt werden, dann merken wir immer sehr schnell, welche Themen einfach in der Entwicklung der Immobilie, in dem Bau der Immobilie und vor allen Dingen in dem Abschluss des Mietvertrages nicht berücksichtigt worden sind und uns, dem Property Manager, am Ende das Leben schwer machen. Und wenn es uns das Leben schwer macht, bedeutet es ja nicht, dass es zu meinen Lasten geht, zwar schon von Prozessen, aber am Ende sind es auch immer wirtschaftliche Aspekte, die da reinkommen. Ich kann nicht alle Nebenkosten vernünftig umlegen, ich habe sozusagen Widerspruchsgefahr, ich kann vielleicht nicht richtig ablesen, wir waren vorhin bei Daten, ne? Wo liegt da die Wahrheit, ich habe nicht den richtigen Lieferanten etc., nicht den passenden Facility Manager für das Objekt. Alles das können wir im Pre-Property Management bereits sozusagen ja beraten, entwickeln, konzeptionieren gemeinsam mit dem Entwickler.
Gut,
und das ist das Produkt. Und später natürlich vom Pre-Property Management, so ist es beim Panda auch, steigen wir dann um in das Property Management. Das heißt, wir können gemeinsam die letzte Phase der Baustelle mit dirigieren, mit entwickeln, um dann auch in ein ruhiges Fahrwasser zu steigen, wenn die Immobilie genutzt wird.
Aber du kannst dann auch niemandem die Schuld in die Schuhe schieben, weil du warst von Anfang an dabei.
Ja. Ich brauche auch keinen, dem ich die Schuld in die Schuhe schiebe. Am Ende bin ich ja gewöhnt, als Unternehmerin auch die Schuld auf mich zu nehmen. Für 300 Menschen sozusagen, die hier mitarbeiten. Nein, darum darf es auch nicht gehen bei so einem Wirtschaftsfaktor wie einer Immobilie.
Mhm. Du hast vorhin jetzt schon mal ganz kurz den Bambi angesprochen. Wir haben dazu, glaube ich, vor 2 Jahren auf der Expo mal ein Interview gemacht. Erklär mal ganz kurz, was hinter dem Bambi steckt, was das Ziel ist und wie du jetzt die Entwicklung in diesem, im nächsten Jahr siehst. Also welche Fortschritte wird es da geben?
Ja, also Bambi selber gibt es seit rund 15 Jahren, ist ein sehr vertrauter Zirkel aus den größten Property- und Asset-Managern Deutschlands, um genau solche Diskussionen, wie wir die jetzt ganz locker in deinem Podcast führen, in einem geschützten Rahmen zu führen, ohne dass da sozusagen gleich irgendwie der Wettbewerb eine Rolle spielt, sondern einfach den Immobilienmarkt, und das finde ich so wertvoll daran, die Immobilienbranche in den Kompetenzen sozusagen in den Austausch zu bringen. Das ist Bambi, insofern ist es ein sehr, sehr wertvoller Kreis. Ich wirke da als Sprecherin der Property Manager mit, gemeinsam mit dem Thomas Junkersfeld von B&L. Das heißt, wir vertreten dort in dem Kreis auch die Interessen der Property Manager und bringen dort Impulse mit rein. Und unter anderem haben wir das Leistungsverzeichnis Property Management über Jahre entwickelt. Im Übrigen sehr wertvoll gemeinsam mit Asset Managern. Dort war nämlich die RICS RICS mit dabei an Bord und hat sozusagen mit uns gemeinsam jeden Leistungsbaustein diskutiert. Und wenn ich vom Leistungsverzeichnis rede, dann sind das ja immer Regelleistungen, fest vereinbarte Regelleistungen, dann sind es aber auch optionale und Sonderleistungen. Und gerade in diesen Schnittstellen gibt es häufig, wie das immer so ist, einfach Themen, die zu Diskussionen führen, die auch manchmal zu Konflikten führen. Und deswegen ist es so wertvoll, wenn dieser Kreis zusammenkommt und wirklich mal unabhängig vom Einzelmandat und unabhängig vom Wettbewerb das diskutiert. Das haben wir aufgestellt vor 2 Jahren, als wir miteinander das auf der Expo Real auch besprochen haben. Wir sind jetzt gerade in der Weiterentwicklung gewesen, um den ESG-Bereich, wir haben es zu Corona ja entwickelt, da kam ESG tatsächlich, man glaubt es gar nicht, gerade so ein bisschen flammte es entsprechend auf. Das wurde jetzt sozusagen mit angefügt. Jetzt wird noch gerade diskutiert, inwiefern man auch das Thema Honorar nochmal sozusagen dem dort eine Bühne gibt. Ich weiß nicht, inwieweit du das Thema Honorar, Property Management sozusagen kennst. Wir leben ja vom Prozentsatz von der Netto-Kaltmiete. Und da ist eben immer schon seit Jahren die Frage, ist das eigentlich die richtige Kennzahl? Sagt die irgendwas aus über die Komplexität einer Immobilie? Weil wenn ich dir jetzt sage, wie viel Prozent ich von der Netto-Kaltmiete von einer Immobilie am Potsdamer Platz und einer vielleicht auf der grünen Wiese kriege, dann sagt die eigentlich nichts aus darüber, was bedeutet das für den Property Manager eigentlich an eingesetzter Personalkapazität und an Komplexität. Und insofern ist das eine Diskussion, die wir seit Jahren führen und die ist jetzt gerade in der Entwicklung, inwieweit wir die ins Leistungsverzeichnis mit eingeben.
So, jetzt fasse ich zum Schluss noch mal kurz zusammen. Also, du hast 2 Unternehmen. Deine Herzensangelegenheit ist die Ausbildung. Du bist jetzt noch Sprecherin beim Bambi. Du engagierst dich im ZIA. Wie viele Stunden hat dein Tag?
Also nebenbei bin ich auch noch passionierte Dressurreiterin und habe 2 Kinder, die gerade studieren in der Immobilienbranche auch. Also ja, mein Tag ist zu kurz.
Ja, oder?
Ja, der ist eindeutig zu kurz.
Das erklärt jetzt auch, warum du immer so fix unterwegs bist und immer hin und her eilst.
Aber es erklärt auch, warum ich immer so gut gelaunt bin, weil ich einfach ein sehr ausgefülltes Leben habe mit ganz unterschiedlichen Impulsen und ich einfach den Job unglaublich gerne mache.
Was für ein schönes Schlusswort. Liebe Susanne Tattersall, vielen, vielen Dank für den Podcast. Ich bin ganz sicher, wir werden bestimmt noch einen zweiten machen und wir sehen uns auf jeden Fall auf der einen oder anderen Veranstaltung. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt erstmal den ersten Podcast geschafft haben.
Vielen Dank, Yvette.
Bis ganz bald.
Bis ganz bald.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.